Ja, wir wollen heute Jakobusbrief Kapitel 3 aufschlagen. Wir sind in Vers 14 angelangt. Wir haben ja gesehen, Jakobus Kapitel 3 geht es um das Reden. Zuerst war ein Teil, der erste Teil war eine Aufforderung in Vers 1, werdet nicht viele von euch Lehrer. Der zweite Teil war dann eine Erklärung über das, dass wir das Werkzeug, mit dem wir reden, dass wir das beherrschen sollen. Und dann kommt jetzt hier in Vers 13 bis 18 ein Abschnitt über, der dritte Teil über das, vom Inhalt unseres Redens. Und das Thema ist Weisheit. Und wir haben gesehen, er hat eine Frage gestellt in Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Dann kommen zwei Aufforderungen. Eine in Vers 13, er zeige aus dem edlen Verhalten seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und auch Vers 14, aber wenn ihr bittere Eifersucht und Streitsucht in euren Herzen habt, rühmt euch nicht gegen die Wahrheit und lügt nicht gegen sie. Und dann kommen noch einige Hilfen, vier Erklärungen. Die werde ich gleich später lesen. Aber ich möchte hier an dieser Stelle doch etwas nachtragen. Das Thema Weisheit. Was ist Weisheit und wie erwirbt man sich Weisheit? Wir haben ja in der Bibel Weisheitssprüche, ein ganzes Buch, das heißt das Buch der Sprüche. Und ich möchte hier sieben Sätze sagen über Weisheit, wie man sich Weisheit erwirbt, aus dem Buch der Sprüche. Der erste Satz, der Mensch hat die Verantwortung, sich Weisheit zu erwerben, steht in Sprüche 4, Vers 7, der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Also wir sind dazu aufgerufen, weise zu werden. Sprüche 4, Vers 7, der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um alles, was du erworben hast, erwirb Verstand. Das kommt also nicht automatisch. Da muss man sich darum bemühen. Der zweite Satz, Weisheit bekommt man nur von Gott. Sprüche 2, Vers 6. Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Einsicht. Im Neuen Testament steht das auch, Gott allein ist weise, Judas 25. Weisheit bekommt man nur von Gott. Dritter Satz, Weisheit beginnt damit, dass man Gott fürchtet. Sprüche 1, Vers 7, der Anfang der Erkenntnis ist die Furcht des Herrn, nur Narren verachten Weisheit und Zucht. Also der Anfang der Weisheit, der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit ist Furcht des Herrn. Das heißt, dass man Gott fürchtet in der richtigen Art und Weise, Ehrfurcht hat vor ihm. Vierter Satz. Weisheit bekommt man, indem man das Wort weiser Menschen oder weiser Personen aufnimmt und bewahrt. Weisheit bekommt man, indem man das Wort weiser aufnimmt und bewahrt. Sprüche 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir aufspeicherst, wir lesen weiter in Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Erkenntnis Gottes finden. Also Sprüche 2, Vers 1, da lasse ich einige Verse aus und dann Vers 5. Man könnte alles lesen, aber ich möchte jetzt abkürzen ein bisschen. Also man soll das Wort von weisen Personen aufnehmen. Das sind zuerst einmal die Eltern, ihr Kinder. Die Eltern sind eure ersten Lehrer. Nicht der Schullehrer ist der erste Lehrer, die Eltern sind die ersten Lehrer. Und es ist sehr, sehr weise, wenn man auf das Wort der Eltern gut achtet. Fünfter Satz, Man muss ein Anliegen haben, um weise zu werden. Das heißt, man muss sie suchen, die Weisheit. Man muss sie sich wirklich umschauen um die Weisheit. Sprüche 8, Vers 17, das spricht die Weisheit selber: die mich früher suchen, die finden mich. Die, die mich früher suchen, die finden mich. Also früh im Leben, wenn du noch recht jung bist, wenn du Weisheit suchst, dann wirst du Weisheit finden. Auch in Sprüche 2, Vers 4, wenn du nach ihr suchst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Erkenntnis Gottes finden. Sprüche 2, Vers 4 und Vers 5. Das heißt natürlich, dass wir auch darum bitten sollen: Herr, schenk mir Weisheit. Davon haben wir ja schon in Kapitel 1 gesprochen. Sechster Satz: man muss die Weisheit lernen. Sprüche 8, Vers 5. Lernt verstehen, ihr Einfältigen, was Weisheit ist oder was Klugheit ist. Lernt das zu verstehen. Das heißt, man kann sich das auch lernen. Man muss bereit sein zu lernen. Diejenigen, die nicht lernen wollen, sind töricht. Siebter Satz: man muss die Weisheit lieben. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben, und die mich früher suchen, finden mich, sagt die Weisheit. Ich liebe, die mich lieben. Wenn man die Weisheit liebt, dann wird man sie auch finden. Das heißt, ich möchte gerne Weisheit bekommen, und ich möchte sie lieben, ich möchte sie hegen, ich möchte nicht ein Narr sein. Ich möchte nicht töricht sein in dieser Welt. Einmal sagt der Psalmist, Psalm 19, lehre uns, zählen unsere Tage, dass wir ein weises Herz gewinnen. Im Psalm 90, Vers 12. Also da gibt es, das ist ein großes Thema. Ich habe leider nicht die Zeit heute Abend, aber da könnte man sehr viel sagen über die Weisheit. Aber diese Sätze genügen. Und Jakobus, ihm ist es ein großes Anliegen, dass die Christen sich bewusst werden, das, was sie reden, soll Weisheit sein. In Vers 14, wir gehen jetzt wieder zum Jakobusbrief zurück, Jakobus 3, Vers 14, da kommt eine Aufforderung, die ein bisschen negativ ist, negativ klingt, ja. Wenn ihr bittere Eifersucht und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht gegen die Wahrheit und lügt nicht gegen sie. Wenn ihr bittere Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen habt, wir merken hier, dass es um das Herz geht. Es geht so gar nicht so sehr um die Zunge, es geht mehr um das Herz. Also Jakobus geht hier ein bisschen tiefer, er zeigt, das Hauptproblem ist doch gar nicht die Zunge selber, sondern das Herz, und über das Herz, aus dem Herzen heraus kommt es dann auf die Zunge, das, was wir sprechen. Das Problem ist im Herzen, und wenn wir in Eifersucht zum Beispiel, wenn wir Eifersucht im Herzen haben oder Streitsucht, dann wird sich auch das äußern in unserem Reden, und wir sollen gar nicht stolz sein, wenn das vorhanden ist. Wir sollen auch nicht darüber hinweggehen und sagen, nein, ich bin nicht streitsüchtig. Ich weiß nicht, haben Sie schon einmal einen Christen gefunden, der gesagt hat, ich bin streitsüchtig? Also ich habe noch keinen gefunden. Wenn man sagt, du bist streitsüchtig, dann sagen die, nein, ich bin nicht streitsüchtig. Aber es gibt keinen, der sagt, ja, ich bin streitsüchtig. Das leugnet man einfach. Nein, ich streite nicht. Aber er streitet die ganze Zeit. Ja. Lügt nicht gegen die Wahrheit, stellt euch der Wahrheit und bekennt das als Sünde vor dem Herrn, dann kann man geheilt werden. Ja. Die tiefere Ursache von der Eifersucht und von der Streitsucht ist Selbstsucht. Egoismus, sagt man heute. Das ist die tiefere Ursache. Streit und Eifersucht entsteht dort, wo ich viel von mir selbst halte. alles beginnt also im Hochmut des Herzens. Da drinnen, wir denken sehr groß von uns. Darf ich noch ein paar Sprüche, Ihnen ein paar Sprüche noch weitergeben? Also, über Streitsucht. Erster Spruch. Sprüche 13, Vers 10. Nur bei Stolz gibt es Streit. Sehr einfach und klar, oder? Nur bei Stolz gibt es Streit. Ist genau das, was wir gesehen haben. Die eigentliche Ursache von Streit ist Stolz. Nur wenn Stolz im Herzen ist, gibt es Streit. Wenn Demut im Herzen ist, gibt es keinen Streit. Sprüche 13, Vers 10. Das zweite, Sprüche 28, Vers 25. Da lesen wir, dass Streit dort entsteht, wo man habsüchtig ist. Also Sprüche 28, Vers 25, der Habsüchtige erregt Streit. Also wenn man habsüchtig ist, dann erregt man Streit. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird reichlich gesättigt. Das ist die andere Seite. Wenn ich auf den Herrn vertraue, dann brauche ich gar nicht habsüchtig sein und habgierig sein. Dritter Spruch, Sprüche 15, Vers 18. Langmut beschwichtigt den Streit. Also hier heißt es in Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann erregt Zank, aber ein Langmütiger beschwichtigt den Streit. Also Zorn bringt Zank, aber Geduld löscht den Streit aus, hält den Streit zurück. Wenn ich geduldig bin und sanftmütig bin, dann hat der andere keine Nahrung für den Streit. Jemand hat mal gesagt, eine Frau hat gesagt, mein Ehemann, mit dem kannst du einfach nicht streiten. Ich wollte schon oft streiten mit dem, aber mit dem kann man nicht streiten. Das muss ein demütiger Ehemann sein. Und ein geduldiger und ein sanftmütiger. Also hier weiter, der nächste Spruch, das vierte Spruch hier, Sprüche 18, Vers 6. Zanken ist töricht. Sprüche 18, Vers 6. Die Lippen des Toren geraten in Streit. Also die Lippen des Narren, ja, geraten in Streit. Und sein Mund ruft nach Schlägen. Ja. Auch der gleiche Spruch, die gleiche Sache, Sprüche 20, Vers 3. Es ist Ehre, dem Manne vom Streit abzustehen. Wer aber ein Narr ist, der stürzt sich hinein. Also zu zanken ist töricht. Fünfter Spruch hier. Man soll sich nicht einmischen in den Streit anderer. Sprüche 26, Vers 17. Sprüche 26. Derjenige ergreift einen Hund bei den Ohren, wer vorbeigehend sich über einen Streit ereifert, der ihm nichts angeht. Also haben Sie schon mal einen Hund bei den Ohren gepackt? Das gefällt dem Hund gar nicht. Da wird er bissig. Und so ist es mit jemandem, der sich in einen Streit ereifert, der ihm gar nichts angeht. Das heißt, der sich einmischt in den Streit anderer. Und sechste Aussage, Streit ist progressiv. Das heißt, Streit wächst. Je länger, je heftiger. Streit schaukelt sich auf. Wo steht das? Sprüche 17, Vers 14. Der Anfang eines Streites oder eines Tankes ist wie die Entfesselung von Wasser. So lass den Streit, ehe er heftig wird. Wenn man Wasser aufstaut, und wenn man dann hat man ein ganz großes Potenzial, da ist eine Staumauer, und wenn man diese Staumauer jetzt öffnet, dann kommt ein Schwall von Wasser. Und genauso ist es, wenn man einen Zank anfängt, so lasst den Streit, ehe er heftig wird. Also ein Streit wird heftig, wenn man ihn nicht früh genug lässt, das heißt weggeht davon, ablässt davon. Auch Sprüche 26, Vers 21, Kohle zur Glut, Holz zum Feuer und ein zänkischer Mann zum Schüren des Streites. Das ist so, wie wenn man Holz ins Feuer legt, so ist man, wenn man einen Zank weiterführt. Es kommt, wird immer größer, das Feuer, und der Streit wird immer größer. Man schaukelt sich hinauf und da hat man sich gar nicht mehr in der Hand. Dann vergisst man, dann sagt man Dinge, die man nie hätte gesagt, wenn man nicht erregt wäre. Also ruhig bleiben und ablassen vom Zank. Das war jetzt ein bisschen so ein Abstecher. Gehen wir zurück zu Jakobus 3. Wenn ihr bittere Eifersucht und Streitsucht in euren Herzen habt, rühmt euch nicht gegen die Wahrheit und lügt nicht gegen sie. Wenn Eifersucht und Streit da ist, dann kommen oft Dinge aus dem Herzen heraus, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Du hörst nie zu. Stimmt gar nicht. Manchmal hört er zu, spätestens bei diesem Satz. Ich habe dir schon 100-mal gesagt, du sollst das nicht tun. 100-mal? Nein, 5-mal. Die Aussagen sind falsch. Und es ist nicht gut. Überhaupt im Streit sagt man vieles, was nicht richtig ist. Nicht nur Übertreibungen, sondern auch sonstige Dinge kommen dann raus aus dem Mund. Jakobus gibt hier 4 Erklärungen in Vers 15 bis 18. 4 Erklärungen, wie die Weisheit gestaltet ist und wie sie nicht gestaltet ist. Also die eine Erklärung in Vers 15. Dieses ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische und dämonische. Also ein Reden aus Eifersucht und aus Streitsucht ist nicht Weisheit von oben. Es ist eine irdische Weisheit, eine seelische, fleischliche und dämonische Weisheit. Das ist gar keine Weisheit. Das ist nicht die Weisheit, die von Gott kommt. Aber ein Christ ist darum bemüht und soll und darf darum bemüht sein, die Weisheit an den Tag zu legen, die von Gott kommt. Hochmut ist von unten. Christus kommt von oben und seine Weisheit kommt von oben und die sollen wir ausleben. Sondern wenn wir das nicht tun, wenn wir streiten und eifersüchtig sind, dann ist das irdisch, nicht himmlisch. Das heißt fleischlich. Es kommt aus fleischlichem Denken heraus. Seelisch steht im griechischen Text hier. Seelisch, das heißt fleischlich, natürlich fleischlich. Nicht göttlich. Ja. Wir denken da nicht vom Wort Gottes her, sondern wir denken von unseren eigenen Emotionen oder von unseren eigenen Vorstellungen her. Die zweite Erklärung ist in Vers 16, denn wo Eifersucht und Streitsucht sind, da ist ein Durcheinander und jedes schlechte Tun. Also das Durcheinander ist das Ergebnis, also ein solches Reden ohne Weisheit bringt schlechte Früchte. Ein Durcheinander, Unordnung, Unfrieden, Unruhe. Der Teufel will alles durcheinander bringen. Er will alles, die ganze Welt will er mit falscher Information füllen oder mit viel zu viel Information, damit man ja nicht mehr die Stimme Gottes hört. Alles voll Information, aber die Stimme Gottes geht unter. Und so ist es auch im christlichen Leben, wenn wir eifersüchtig sind und streitsüchtig, da kommen viele Wörter, vieles Reden und das Wort Gottes geht unter. Gott will nicht ein Durcheinander, er will Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wissen Sie, was Ordnung auf Griechisch heißt? Kosmos. Kosmos. Gott hat den Kosmos geordnet, das Weltall ist geordnet, da läuft alles seine Bahnen. Die Sterne laufen exakt die Bahn, oder beziehungsweise die Sterne stehen fest, von uns aus gesehen, ja, stehen fest. Die Planeten laufen ihre Bahn. Kosmetik heißt Schönheit, kosmetisch, geordnet. Gott ist ein Gott der Ordnung und der Schönheit, auch in moralischen Dingen. Er will moralische Schönheit. Wenn wir so einen Chor hören, das ist Ordnung. Da stimmen die Töne, da stimmen die Stimmen, da stimmt die Zeit, da stimmen die Länge der Töne. Das ist Ordnung. Das tut uns wohl und dann geht uns der Text ein, der da gesungen wird. Gott hat einen Sinn für Schönheit und wir dürfen uns von ihm belehren lassen. Also ein unweises, zänkisches Reden bringt schlechte Früchte und Unordnung. Eine weitere Aussage, dritte Aussage in Vers 17. Weisheit von oben ist zuerst rein, dann friedlich, dann milde, dann nachgiebig. Zuerst rein, das heißt unvermischt mit dem Bösen. Wahr, keusch, lieblich, transparent, durchsichtig. Wir dürfen uns es leisten, uns durchschauen zu lassen. Wir brauchen nichts verbergen vor anderen. Wir dürfen es uns leisten, das Gesicht zu verlieren. Wir müssen nicht ein falsches Gesicht, eine Maske aufsetzen. Nein, wir sind ja unter Geschwistern, sind unter Brüder und Schwestern. Da braucht man nicht was vorspielen. Göttliche Weisheit ist echt, ist rein, ist durchschaubar, ist keusch, ist friedlich, milde, ist nachgiebig. Friedlich, das kommt, oder friedfertig, kann das auch übersetzt werden, friedfertig. Wenn wir in der richtigen Art reden, in dieser göttlichen Weisheit, dann entsteht nicht Streit. Manchmal kommt man in ein Gespräch hinein und man merkt schon beim Gespräch, wenn ich jetzt da weitergehe, dann kommen die Gewitterwolken. Vielleicht eine irgendwie heikle Lehrfrage oder eine heikle Problemfrage, worüber die Christen sowieso gerne streiten. Aber jetzt ist gar nicht die richtige Zeit dafür und jetzt ist auch gar nicht das Thema so. Man kam nur irgendwie drauf. Dann ist besser, das Thema weglenken davon. Es gibt Brüder, die können das so gut. Ich staune immer. Man sitzt zusammen und man kommt da ins Gespräch und man merkt schon, oh, jetzt wird es heiß. Und dann sagt einer ein Wort und lenkt das Gespräch rüber und du bist auf einem anderen Thema. Das ist so schön. Und die Gewitterwolken sind wieder weg. Das muss man sich schenken lassen vom Herrn, aber das darf so sein. Shalom, Friede, heißt Wohlergehen. Gott will, dass es uns gut geht. Ich sage nicht, dass wir nicht über heikle Fragen mal reden dürfen, aber da muss die Zeit passen und da müssen die Herzen richtig gestimmt sein. Und da muss man auf das Wort Gottes eingestimmt sein und hören, was das Wort Gottes sagt. Das geht nicht zu jedem Zeitpunkt und mit jedem Menschen. Wenn die Tür zu ist, dann ist die Tür zu. Dann renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand oder gegen das Herz. Das ist zu. Manchmal meinen wir, wir müssen den anderen überzeugen. Unbedingt überzeugen, weil das, was wir erkannt haben, ist richtig und der andere hat Unrecht. Aber die Tür ist zu. Ja, was bringt es denn jetzt, einen Streit anfangen, wenn die Tür zu ist? Da muss ich warten, bis die Tür aufgeht, bis der Herr eine Gelegenheit gibt. Jetzt passt es nicht, okay, dann lassen wir das. Falscher Mensch oder falsche Zeit oder beides. Wenn Gott in jedem Herzen der Gläubigen regiert, dann haben wir Frieden, dann haben wir Shalom, das heißt Wohlergehen und Gedeihen, Wachstum, Himmelsluft auf Erden, Stück Himmel auf Erden, wenn Friede da ist. Die Weisheit ist dann milde, sagt er. Die Weisheit ist von oben ist milde, das heißt sanft, gelinde, freundlich, gütig, nicht hart. Ja. Manchmal kommt etwas so hart rüber, dass der andere verletzt wird. Christen sind dafür bekannt, dass sie nicht mit der Faust vorgehen oder auch nicht mit der Faust auf den Tisch schlagen. Demut ist eine richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut ist die richtige Einschätzung des Nächsten, dass man merkt, das ist ein Mensch, der ist im Bilde Gottes geschaffen und mit dem darf ich nicht so umgehen wie mit einem Hund. Den Hund können sie Befehle geben und streng und anschreien und ich weiß nicht was, aber nicht einen Menschen. Auch nicht Kinder. Um sanftmütig zu sein, brauche ich Demut. Wir haben das gestern schon besprochen, das gehört zusammen. Und dann nachgiebig heißt es hier, nachgiebig oder lässt sich sagen, sagt, glaube ich, Luther, oder lässt sich sagen. Können wir nachgeben oder müssen wir unbedingt auf unserer Meinung beharren? Auch wenn wir recht haben, ich kann auch einmal eine Diskussion verlieren, dafür aber einen Bruder gewinnen. Den Streitpunkt selber oder die Sache selber kann man später vielleicht erklären, aber jetzt kann ich den Bruder gewinnen. Lieber die Diskussion verlieren und den Bruder gewinnen, als die Diskussion gewinnen und den Bruder verlieren. Ich muss nicht darauf beharren. Darf ich was zitieren? Wenn du wirklich überzeugt bist, dass deine Gedanken die richtigen sind, kannst du auch dann nachgeben, wenn deine Pläne durchkreuzt werden. Denn auch Gott führt nicht immer seine Ideen sofort durch. Er nimmt sich Zeit, um Menschen zu überführen. Er kann warten. Manchmal muss er sogar lange Zeit warten, bis wir seine Wege kennenlernen wollen und gehen wollen. Gott selber, das ist seine Art zu warten. Drängt sich nicht auf, dann wollen wir das auch nicht. Wenn wir irgendwo andere Auffassungen haben, müssen wir zur rechten Zeit und mit der rechten Person sprechen. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte, Barmherzigkeit, das findet dort statt, wo man sich zu jemandem herunterneigt. Barmherzig ist das Zuneigen zu dem Schwachen, zu dem Hilflosen. Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig, weil er uns sich zuneigt und er kommt runter und hilft uns auf. Einfühlsamkeit. Wer barmherzig ist, braucht Einfühlsamkeit. Er muss einfühlsam sein. Paulus formuliert ganz interessant, wobei man in der Begegnung miteinander derselben Gesinnung sei, nicht auf die hohen Dinge sinne, sondern sich mit denen, die niedrig sind, mitführen lasse. Was ich jetzt zitiert habe, war ein Bibelvers. Sie haben es vielleicht nicht geglaubt, aber das steht in Römer 12, Vers 16, bisschen jetzt möglichst am griechischen Worttext zitiert. Nochmal, er sagt, dass man in der Begegnung miteinander derselben Gesinnung sei, nicht auf die hohen Dinge sinne, sondern sich mit denen, die niedrig sind, mitführen lässt. Das heißt, man wies nicht auf das Hohe aus, sondern man lässt sich runterführen zu den niedrigen Dingen. Barmherzigkeit, Nachgiebigkeit und zum Schluss heißt es voll von guten Früchten. Nicht ganz zum Schluss, voll von guten Früchten. Weisheit bringt gute Frucht hervor. Frucht der Gerechtigkeit. Weisheit ist unparteiisch, das heißt frei von Vorurteilen und Misstrauen. Unparteiisch. Nimmt nicht gleich Partei von vornherein. Und ungeheuchelt. Übrigens unparteiisch. Christen sollen nicht Parteien bilden. Das ist fleischlich, sagt Paulus im Korintherbrief. Ist fleischlich. Wenn da ist die Partei, die mit der Meinung, da ist die Partei mit der anderen Meinung und dann spielt man sich gegenseitig aus. Das ist komplett fleischlich. Das ist nicht die Art von dem Herrn Jesus. Wir sind eine Einheit in Christus, auch wenn wir in manchen Dingen, Nebenfragen oder irgendwelchen Fragen vielleicht ein paar Sachen noch nicht die gleiche Überzeugung haben, aber wir sollen danach streben, Schulter an Schulter, über die Schrift gebeugt und schauen, was die Schrift sagt. Und wir sollen nachgiebig sein, wir sollen belehrbar sein, sollen uns belehren lassen, unparteiisch und ungeheuchelt. Ungeheuchelt. Ungeheuchelt heißt, dass wir nicht was vorgeben, was Falsches. Nicht falsch. Ja, bei uns sagt man in Österreich, sagt man falsch. Das ist ein Falscher. Damit meint man, der heuchelt. Ja, der ist einfach falsch. Tut falsch. Nun, manchmal muss man sich aussprechen, aber man muss sich auch nicht immer aussprechen. Es gibt manchmal, wo man nicht sprechen soll. Das ist auch Weisheit. Wo muss ich sprechen, wo muss ich nicht sprechen? Es gibt Situationen, wenn die zwei sich jetzt aussprechen würden, würden sie streiten. Dann ist besser jetzt nicht aussprechen, ist besser auf einen anderen Weg warten. Warten und dann kann man mit der Zeit kann man Dinge klären. dann gibt es andere Fälle, wo man unbedingt sprechen muss miteinander. Auch da brauchen wir Weisheit und der Herr lehrt uns die Weisheit. Lieber, aber wichtig ist, dass wir lernen, auch nachzugeben. Und dann hier die letzte Erklärung, Vers 18. Aber die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden gesät, denen, die Frieden stiften oder Frieden schaffen. Die Frucht der Gerechtigkeit entsteht dort, wo man sich für den Frieden einsetzt. Weisheit im Reden braucht also ein Verhalten, das dementsprechend ist, dass Friede gesät wird, dass Friede entsteht, eine Atmosphäre des Friedens verbreitet wird. Im 2. Petrusbrief heißt es einmal, der Herr möge uns in Frieden finden. Also das ist ein Anliegen, 2. Petrus 3, Vers 14. Dass ihr im Frieden vorgefunden werdet. Der Herr möchte uns vorfinden im Frieden. Er möchte nicht uns im Streit vorfinden. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden gesät denen, die Frieden stiften. Frieden stiften, Frieden bewirken, Frieden herstellen. In Psalm 120, Vers 7 heißt es, ich bin des Friedens. Auch wenn sie auf Streit aus sind. Ich bin des Friedens. Die anderen wollen Krieg oder Streit. Ja? Ich bin des Friedens. Der andere will zum Streit anstacheln und ich darf ruhig bleiben und sage, ich bin des Friedens. Beim Frieden, im Frieden mit Gott und im Frieden mit den Menschen. So viel es an uns liegt. Ja. Es gibt Menschen, die sind auch gegen uns, obwohl es nichts da ist, nun, dann sind sie gegen uns. Wenn ich keinen Grund und Ursache gegeben habe, dann sind sie aber eigentlich gegen Gott, wenn sie gegen uns sind. Also auf diese Weise kann man Schwierigkeiten hinter sich bringen in Bezug auf das Reden. Nun, wir wollen hier ein Lied singen, dann weiterfahren.
Nummer 593.
Jakobus Kapitel 4, Vers 1 bis 10, hier geht es um das Begehren oder die Begehrlichkeit, das Verlangen, unsere Wünsche. Das heißt, Jakobus spricht hier jetzt wieder unser Herz an. Er geht jetzt wieder eine Schicht tiefer und sagt, das tiefere Problem, wenn ihr Probleme untereinander habt unter Christen, im Umgang miteinander, das tiefere Problem sind eure Wünsche, eure Begehrlichkeit. Jeder Mensch hat Begehrlichkeit, hat Wünsche, hat Triebe, möchte ich nicht sagen, das klingt so hart, hat ein Verlangen. Jeder Mensch hat ein Verlangen. Und zwar dreierlei. Ein Verlangen, etwas zu genießen, ein Verlangen, etwas zu haben und ein Verlangen, etwas zu sein. Das sind Grundverlangen des Menschen. Die kommen auch in der Bibel immer wieder vor. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Adam und Eva, ja, schau, gut zur Speise, macht klug und dann bist du wer. Der Herr Jesus wurde versucht, ja. Macht das Brot, macht die Steine zu Brot. Genuss, Verlangen zu genießen. Wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Bereiche, alle Reiche der Welt. Verlange etwas zu haben. Und stürz dich vom Tempel, von der Zinne runter, dann sehen die, wer du bist. Verlange etwas zu sein. Immer werden diese drei Bereiche angesprochen in der Bibel. Das ist ja auch gut, dass wir ein Verlangen haben, einen Wunsch, etwas zu haben. Die Bibel ist nicht dagegen, denn sonst würde sie nicht sagen, du sollst nicht stehlen. Jeder hat etwas und das gehört mir und das soll man nicht stehlen. Das sollen die anderen nicht stehlen und ich soll das nicht stehlen von den anderen. Gott will, dass wir was haben. Und Gott will auch, dass wir etwas genießen. Habe deine Lust an dem Herrn, das ist auch genießen. Aber wir dürfen nicht an der falschen Stelle genießen und nicht zur falschen Zeit. Und nicht in der falschen Extremheit, ich sage nicht in der im Übermaß. Ja? Und Gott will auch, dass wir was sind. Wir sind jemand. In Christus sind wir jemand. Das hatten wir schon in Kapitel 1. Wir sind hohe Wir sind Königskinder und so weiter. Gott will, dass wir etwas haben und etwas genießen und etwas sind. Aber seit dem Sündenfall wollen wir gerade da etwas genießen, wo wir es nicht sollen und nicht jetzt. Und wir wollen da etwas haben, wo wir es nicht sollen, sondern zur falschen Zeit und viel zu viel. Und wir wollen etwas sein, wir sprengen den Rahmen, wir wollen mehr sein, als Gott uns zugedacht hat, beziehungsweise wir wollen auf einem anderen Gebiet etwas sein. Wir wollen etwas gelten. Und wenn unsere Wünsche, also wir sehen hier, die Wünsche sind an und für sich gut, aber durch den Sündenfall sind sie verkehrt, manchmal in die verkehrte Richtung oder manchmal einfach zu groß. Die Wünsche sind einfach zu groß. Ich möchte mehr und mehr und mehr haben. Und ich möchte mehr und mehr und mehr sein und mehr genießen, am besten immer genießen. Ja, das ist, seit dem Sündenfall sind wir da falsch gelagert. Um dieses Problem geht es hier. Woher sind Kriege und Streitigkeiten unter euch? Was ist denn die tiefere Ursache von Kriegen und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begehrlichkeiten? Das ist genau das Wort, das hier steht. Aus euren Begehrlichkeiten, aus eurem Verlangen, aus euren Lüsten oder Genusssüchten, Genusssucht, die Krieg führen in euren Gliedern. Hat etwas zu tun mit unserem Leib. Diese Genüsse, wir möchten genießen, unser Verlangen bleibt unerfüllt, weil wir das von uns aus jetzt wollen. Ich will alles und zwar jetzt, so war einmal eine Internetwerbung. Ich will alles und zwar jetzt. Das ist falsches Denken. Erstens bekomme ich nicht alles und zweitens nicht jetzt. Aber wenn der Herr mein Hirte ist, was ist dann? Dann mangelt mir nichts. Gott aber bestimmt, was Mangel ist und was nicht Mangel ist. Vielleicht denke ich, aber ich brauche das und das und das, mir fehlt zu viel. Gott sagt, dir mangelt nichts. Wenn der Herr dein Hirte ist, dann hast du alles, was du brauchst, und zwar, was du jetzt brauchst. Aber ich bestimme, was du brauchst. So wie die Eltern für die Kinder. Die Eltern bestimmen für die Kinder, was sie brauchen. Und die Eltern wissen, was die Kinder brauchen. Gott weiß, was wir brauchen und wann wir etwas brauchen. Unser Verlangen bleibt letztlich unerfüllt, wenn wir auf eine falsche Weise, auf das jetzt ausgerichtet sind, wenn wir einfach genusssüchtig sind oder begehrlich sind. Vers 2, ihr begehrt und habt nicht. Ihr mordet und eifert und könnt es nicht erlangen. Nun, morden tun sie natürlich nicht buchstäblich, aber mit Worten ermorden sie sich gegenseitig. Und ihr eifert, seid eifersüchtig, und ihr könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, aber ihr habt nicht. Warum nicht? Weil ihr nicht bittet. Würdet ihr lernen, aus allem ein Gebet zu machen, dann würdet ihr lernen, alles aus der Hand Gottes zu nehmen, zu seiner Zeit, und dann könntet ihr bekommen. Das schreibt hier jetzt hier Jakobus zu diesen Christen hier im ersten Jahrhundert, dort im Lande Israel, in Palästina. Judenchristen. Aber wir dürfen hier die Parallele ziehen zu uns, denn wir sind auch genauso gelagert wie diese Christen dort. Wir haben so einen Drang, unser eigenes Verlangen erfüllen zu wollen, aber ohne Gebet geschieht es nicht, bekommen wir nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr sucht eure Wünsche auf dem falschen Weg. Ein Weg, ein Verlangen in Erfüllung zu bekommen, ist, zu Gott zu gehen und durch ihn darum zu bitten. Herr, du siehst, ich bräuchte jetzt dies und das, ich bräuchte eine Ehefrau oder ich bräuchte ein besseres Bett oder ein besseres Haus oder ich weiß nicht, mir kommt vor, ich bräuchte es, aber Herr, du weißt ja, was ich brauche. Könntest du dazu schauen? Und wenn nicht, dann ist es ja gut. Du weißt ja was, ich möchte ja warten auf den richtigen Zeitpunkt. Ich bräuchte Gesundheit, Herr. Könntest du nicht machen, dass ich gesund werde? Am liebsten will man sofort gesund werden. Ich hatte mal mit dem Rücken Probleme. Und da konnte ich 2 Monate lang nicht gehen. Und als ich dann anfing, endlich wieder mal mit Krücken und mit schön langsam zu gehen, da sagte ich, Herr, ich kann einen Schritt machen, ich kann einen Schritt machen. Oh Herr, ich danke dir, dass ich einen Schritt machen kann. Da wird man plötzlich dankbar für das, was man sonst immer selbstverständlich genommen hat. Beten wir. Wenn Christen zanken, dann deshalb, weil sie nicht demütig sind und weil sie nicht beten, weil sie nicht ins Gebet gegangen sind. Würden sie beten, würden sie das bekommen. Würden sie in der Demut kommen und wir würden sie sich überlegen, ob sie das wirklich brauchen von dem Herrn. Und dann kann der Herr das auch klären und dann beten sie und dann bekommen sie. Es gibt Dinge, die würde Gott tun, wenn sie bitten würden. Und es gibt Dinge, die Gott nicht tut, weil sie nicht bitten. Gott würde einiges tun, aber die bitten nicht, also geschieht das nicht. Gott hat sich in einem gewissen Sinn hier abhängig gemacht vom Beten der Christen. Manchmal ist er verwundert, warum beten sie nicht? Sie streiten, statt zu beten. Mit Gebet, ja und wenn dann gebetet wird, dann kann es passieren, dass wir aus falschen Beweggründen beten. Vers 3, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Weise bittet. Ihr bittet, dass ihr es in euren Begehrlichkeiten verbraucht. Also egoistisch, würden wir sagen. Ihr betet egoistisch. Da gibt es Leute, die beten für ein Tor beim Fußballspielen. Das ist völlig unsinnig. Wir beten nicht für Tore, sondern wir beten für das, was wirklich nötig ist und so, dass der Herr verherrlicht wird. Die mich ehren, werde ich ehren. Und wenn man dann entsprechend betet, dann wird der Herr Segen geben, dass er die Ehre bekommt. Dann hier weiter, Vers 4 und Vers 5. Unser Verlangen ist oft eine Feindschaft gegen Gott, sagt er hier, Vers 4 und 5. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft Gottes ist? Wer immer also Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes hin. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Mit Eifersucht verlangt ihn nach dem Geist, der Wohnung in uns aufnahm. Hier ist ein bisschen ein schwieriger Vers, wollen wir uns den ein bisschen ansehen. Zuerst Vers 4, da werden die Christen Ehebrecher genannt. Nun natürlich nicht wirkliche Ehebrecher in der Praxis, sondern Ehebrecher im Geist, geistliche Ehebrecher. Das spricht von Christen, die hier nicht beten, wenn sie etwas brauchen. Und wenn ich unabhängig von Gott denke und handle, dann bin ich ein Ehebrecher, dann liebe ich nicht Gott, dann liebe ich was anderes. Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Eigentlich sollte ich ein Freund Gottes sein und jetzt habe ich neben Gott noch einen zweiten Freund. Das geht nicht, das ist ehebrecherisch, sagt er. Du sollst nur einen Freund haben, nämlich Gott. Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und oft entsteht gerade deshalb, weil wir diese Gesinnung haben, entsteht deshalb Streit. Man möchte beides. Ich kenne das, ich weiß das, weil ich genauso bin. Ich möchte von beiden das Beste. Ich möchte von der Welt das Beste und von Gott das Beste. Aber das geht nicht so. Gott will uns so viel geben. Aber das geht nur dann, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Die anderen Dinge werden euch dann hinzugefügt werden. Aber zuerst muss es Gott sein, an erster Stelle. Die Welt, die lebt für sich selbst. Die Welt lebt für ihre eigenen Wünsche, für ihre eigene Begehrlichkeit. Sie tut das auf eine falsche Weise, um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Aber wir leben ganz anders. Heute manche Christen wissen heute nicht mehr, was Welt ist und was nicht Welt ist. Was ist eigentlich Weltlichkeit? Was heißt es, ein Freund der Welt zu sein? Es geht hier nicht einfach nur um das Tun von bösen Dingen. Das ist nicht das Thema. In Kapitel 4 geht es nicht darum, ob wir Böses tun. Nein, es geht um Weltlichkeit und es geht um um eine Freundschaft der Welt. Es geht eigentlich um die schönen Dinge der Welt. In der Welt gibt es ja viel Schönes. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es schöne Berge. Und schöne Berge anschauen ist sicher nicht eine Sünde. Gott will ja, dass wir die Welt erforschen und dass wir sehen, was Gott alles geschaffen hat und staunen und ihn loben und preisen. Wunderbar. Aber ich lebe nicht für die Berge der Schweiz. Mein Leben besteht nicht darin, dass ich die Schweizer Berge anschaue. Es gibt Menschen, die leben für die Berge. Die arbeiten und sobald sie die Arbeit fertig haben, fahren sie in die Berge und schauen nur Berge. Und dann kommen sie wieder zurück, arbeiten wieder und dann gehen sie wieder in die Berge. Ich kannte solche Leute. Sie leben nur für die Berge. Einer hat sich bekehrt in Österreich, der war Bergsteiger und Paragleiter, Flieger. Und er hat gesagt, das war meine Welt. Und ich habe gestaunt über die Welt und es war so schön. Und ich war immer, wenn ich nur konnte, war ich da auf den Bergen und bin da in der Luft herumgeflogen und so weiter. Das war meine Welt. Und jetzt hat er den Herrn Jesus gefunden und jetzt sagt er, jetzt ist meine Welt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja klar, manchmal geht er wieder mal auf den Berg, aber das ist jetzt nicht mehr der Lebenssinn. Das ist jetzt eine Draufgabe von Gott, die er bekommt. Aber das Eigentliche, wofür er lebt, ist das Reich Gottes. Wir dürfen unser Herz auf die eigentliche, wirkliche Freude hinlenken. Und manche Christen haben immer noch nicht verstanden, was wirkliche Freude ist. Manche Christen lesen die Bibel, ist alles so kompliziert, alles so schwer. Und dann fragt man, ja, wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Ja, was meinst du, wie oft durchgelesen? Ich bin nur ein bisschen im Johannesevangelium und ja, hast du schon mehr gelesen? Ja, irgendwo Kolosserbrief habe ich auch mal gelesen. Ja, hast du die Bibel nicht gelesen? Und dann lesen Sie die Bibel durch. Dann lesen Sie die ganze Bibel durch. Dann machen Sie die Bibel zu und sagen, so, jetzt habe ich die Bibel durchgelesen. Und was soll ich jetzt lesen? Wie bitte? Wenn man die Bibel durchgelesen hat, dann fängt es erst an. Der hat noch gar nicht verstanden, worum die Bibel geht. Wenn man die Bibel wirklich liest, dann studierst du die Bibel und dann bist du da am Ende von irgendeinem Stück und dann denkst so, und jetzt muss ich anfangen, dieses nochmal. Jetzt muss ich anfangen, jetzt habe ich ein bisschen geschmeckt, jetzt geht's weiter. Ich kann mich erinnern, ich war ein junger Christ, wir hatten eine Freizeit, da war ein Bruder da und er kannte die Bibel sehr, sehr gut und es war... Wir haben da Gespräche geführt bis tief in die Nacht und als er dann ins Bett ging, dann um 2:30 Uhr, dann hat er, bevor er eingeschlafen ist, hat er seine Bibelverse auswendig gelernt. Er war so konsequent, hat weiter seine Bibelverse auswendig gelernt. Und dieser selbe Bruder, wir haben geredet, dann sagt er, weißt du, zuerst musst du, wir fragten, wie kann denn die Bibel so schön werden, dass man so hungrig ist und dass man so viele Sachen erkennt, wie du erkannt hast. Dann sagt er, ja, zuerst musst du dir mal einen Überblick verschaffen. Zuerst lese mal 3-4 Mal die Bibel durch. Und ich stand da, wie bitte? Zuerst lese mal 3-4 Mal die Bibel durch. Das ist die Einleitung. Aha. Dann wusste ich, was meine Hauptbeschäftigung sein soll in Zukunft. Also was ich lesen soll, ja. Wenn ich Zeit habe, wenn ich kann. Einfach die Bibel lesen. Und dann habe ich einen Bruder, dann habe ich sehr viel Johannesevangelium gelesen. Und das hat mir wirklich gefallen. Das war schön. Aber dann kam ein Bruder und hat uns mal hineingeführt in das Johannesevangelium. Und ich dachte, ich kenne das Johannesevangelium überhaupt nicht. Ich dachte, ich habe das noch nie gelesen. Dann hat uns Dinge aufgezeigt. Dann wurden wir so begierig, das waren 3-4 Tage, wo wir Johannes-Evangelium betrachtet haben. Als er weg war, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich anfangen mit Johannes-Evangelium. Ich möchte wirklich Johannes-Evangelium kennenlernen. Er hat gesagt, wenn er irgendwo in die Wüste verschlagen würde und er dürfte nur ein Bibelbuch mitnehmen oder auf eine ferne Insel, wo er verbannt würde, er dürfte nur ein Bibelbuch mitnehmen, er würde Johannes-Evangelium mitnehmen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja, das muss was Besonderes sein. Und dann liest man, dann fängt man an, Johannes-Evangelium zu lesen, einmal durchzulesen und dann nochmal und noch, dann macht man sich Notizen und dann liest man es nochmal und liest man nochmal und dann betet man, Herr Jesus, öffne mir die Augen, öffne mir die Augen. Der Herr öffnet die Augen und zeigt einem den Vater, zeigt einem Gottes Wesen. Wer den Sohn sieht, der hat den Vater gesehen. Und dann wird die Bibel, wird das Johannesevangelium zum kostbarsten Buch und du denkst dir, es gibt nur das Johannesevangelium, das ist das Stück. Und dann kommst du zu einem anderen Buch der Bibel und dann fängst du das an zu lesen und wieder zu lesen und wieder zu lesen und wieder zu lesen. Und dann denkst du dir, boah, was sind das für Schätze? Und dann gehst du zu den Psalmen, vor kurzem, komme ich zu den Psalmen. Und früher, wie sind die Psalmen, die sind wir immer, ich weiß nicht, ich konnte nicht viel anfangen mit den Psalmen. Meine Frau sagt immer, predig mal über die Psalmen. Sagt, ich kann nichts anfangen. Es sind die Psalmen, die muss man für die Einleitung oder für so zwischendurch oder so. Aber ich kann nicht predigen über die Psalmen. Hat uns ein Bruder mal gezeigt, dass wie die Psalmen aufgebaut sind, dass da ein Gedanke dahinter ist. Und dann lese ich die Psalmen mit ganz neuen Augen und ich fliege durch die Psalmen und mir gefallen die Psalmen immer besser. Vor kurzem haben wir die Psalmen durchgemacht mit einer Gruppe und da dachte ich mir nach dieser Woche, jetzt hast du erst ein bisschen angefangen zu schmecken von den Psalmen. Wie schön ist das Wort Gottes. Ich habe mich verloren, merke ich gerade. Bin weg von Jakobus. Aber wissen Sie, das ist das Gegenteil von Weltlichkeit. Freude, Freude an dem Herrn und an seinem Wort. Leider ist es so schnell möglich, dass unser Herz sich wieder von den irdisch-weltlichen Dingen so in Beschlag genommen sieht. Da kommt dieses Handyzeug und da kommen diese Computersachen und lauter Knöpfe und Sachen und die Zeit verfliegt. Da hätte man früher Bibel gelesen, jetzt hat man mit diesem Ding gespielt. Sehr oft ein Spiel, oder? Wie schnell neigt man sich da Dingen zu und vergisst dann ganz gut, weil Gottes Wort geht dann ganz in den Hintergrund. Wir sollen die Schöpfung nicht lieber haben als den Schöpfer. Als Christen sind wir nicht schöpfungsfeindlich. Wir freuen uns an der Schöpfung und es ist wunderschön, keine Frage. Aber wir leben nicht für die Schöpfung, wir leben für den Herrn. Wir leben auch nicht für das Essen, sondern wir essen, dass wir leben. Die Freude an der Schöpfung darf nicht Sinn und Ziel meines Lebens werden. Wir gehören ihm, dem Herrn, er hat uns erkauft. Ist es dann verwunderlich, wenn der Herr eifersüchtig wird, wenn wir uns nicht mit ihm befassen? Vers 5 steht, dass der Herr eifersüchtig wird. Haben Sie gelesen? Vers 5. Mit Eifersucht, Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Meint ihr, dass die Schrift einfach vergeblich spricht? Die Schrift, da spricht Gott selber. Und dann, das ist kein Zitat. Das ist eine Feststellung. Mit Eifersucht verlangt ihn nach dem Geist, der Wohnung in uns aufgenommen hat. Einmal hat Gott seinen Geist einmal hat Gott den Geist des Lebens in uns hineingeblasen, in Adam. Seither haben wir einen Geist. Jeder Mensch besitzt einen Geist. Der Geist ist das innere Wesen des Menschen. Und Gott ist eifersüchtig hat ein eifersüchtiges Verlangen nach diesem Geist, nicht nach dem Heiligen Geist. Es geht nicht um den Heiligen Geist. Gott hat ein Verlangen nach unserem Geist, das heißt nach unserem inneren Menschen. Der Geist, das ist das Innere, das hat in dem Leib Wohnung genommen. Jeder Mensch hat in sich einen Geist. Hier sitzen lauter Geister. Eine Geisterversammlung ist das, wissen Sie das? Aber Gott, dieser Geist, ist ganz was Kostbares. Das ist das innere Wesen des Menschen. Wir sagen die Persönlichkeit. Und Gott hat ein eifersüchtiges Verlangen nach der Persönlichkeit jedes Menschen. Gott ist der Schöpfer und wir gehören ihm. Und wenn wir Christen sind, gehören wir ihm doppelt, weil er uns erkauft hat. Und ist es dann nicht verwunderlich, wenn Gott eifersüchtig wird, wenn wir uns nicht für ihn interessieren, sondern für die Welt? Da ist ein Mann, der ist jung verheiratet und seine Frau sagt, sie fährt jetzt drei Monate auf Urlaub mit einem anderen Mann. Darf der eifersüchtig werden? Und ob? Der liebt ja seine Frau. Eifersucht ist hier im positiven Sinne ein Ausdruck der Liebe. Und man wird eifersüchtig, wenn einem das weggenommen wird. Und wenn Gott sagt, ich habe euch, ich liebe euch, aber ihr kümmert euch nicht um mich. Ihr seid wie Ehebrecher, kümmert euch um was anderes und mich lasst ihr stehen. Ich bin eifersüchtig auf euch, weil ich euch liebe. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Ja, und was ist die Lösung, Vers 6? Aber er gibt Gnade, die größer ist. Deshalb sagt er, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Seid also Gott untergeordnet, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Die Hände seien gesäubert, ihr Sünder, und die Herzen seien gereinigt und geweiht, ihr Menschen mit zwei Seelen, ihr Zwiespältige. Vers 9. Seid elend und trauert und weint, euer Lachen werde in Trauer verändert und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Hier haben wir eine ganze Reihe von Aufforderungen. Was ist die Lösung des Problems mit den unerfüllten Wünschen? Wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, dann haben wir ja ein Problem. Wenn es nicht so geht, wie wir wollen, dann haben wir ein Problem, wie wir wünschen. Was ist die Lösung? Hier steht's: Den Demütigen gibt der Herr Gnade. Gott gibt Gnade, die größer ist, größer als die Dinge in dieser Welt. Gott gibt ein, was heißt Gnade? Was heißt Gott gibt Gnade? Gnade heißt, er schenkt uns etwas. Gott gibt uns Hilfe, gibt uns Kraft, er beschenkt uns mit all seinen Gaben. Gott gibt Gnade, er gibt Gnade, die größer ist, größer als diese Dinge hier, die wir gerne, die weltlichen Dinge, nach denen wir gerne schielen. Deshalb spricht er, Gott, Vers 6, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Wenn mir Erfüllung fehlt und mich an Gott wende, dann kommt Gott herein und hilft mit seiner Gnade. Er hilft mir durch das Problem. Er hilft mir, er zeigt mir, wer er ist. Er ist größer als mein Problem und seine Gnade ist groß. Und was soll ich jetzt tun? Ganz konkret, praktisch. Hier kommt der praktische Jakobus, Vers 7 bis 10, ganz praktisch. Sieben Sachen. Unterordnen, widerstehen, nahen, säubern, weinen, trauern, sich demütigen. Noch einmal. Sich Gott unterordnen, dem Teufel widerstehen, sich Gott nahen, die Hände säubern, die Herzen weihen, trauern und weinen, das heißt Buße tun, und sich demütigen. Ein siebenfacher Aufruf, der zeigt, wem Gott Gnade gibt. Wem beschenkt Gott mit seiner Gnade? Wen macht er so reich und so, dass man richtig zufrieden sein kann? Nicht denen, die egoistisch sind und die krampfhaft ich möchte und ich will, sondern denen, die sich Gott unterordnen, die dem Teufel widerstehen, die sich Gott nahen, die ihre Hände säubern, die ihre Herzen weihen, die elend und traurig sind über ihre Sünden und dem Herrn das bekennen, oder? Und die sich demütigen. Sehen wir uns noch diese an, diese sieben Aufforderungen. Unterordnet euch also Gott, erstens, unterordnet euch also Gott, das heißt, dass man sich ihm zur Verfügung stellt und sagt, Herr, nicht ich, sondern du. Wo Gott spricht, ja, so ist es, dann sage ich auch, Herr, ja, so ist es. Herr, du hast recht, ich habe ein Problem, weil ich egoistisch war. Du hast die Situation so gestaltet, ich nehme das aus deiner Hand. Ja, und dann? Widerstehet dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Der Teufel ist hier der Lästerer, der Dazwischenwerfer, so heißt sein Name. Das ist kein Name, das ist eine Beschreibung. Übrigens, Satan ist auch nicht sein Name, der hat keinen Namen. Satan heißt Feind, der Widersteher, der Widerstrebende, Widersacher. Entweder bin ich bei Gott oder ich habe es mit dem Widersacher zu tun. Entweder so oder so. Und ich soll jetzt dem Widersacher, soll ich widerstreben. Ja, und wie soll ich dem widerstreben? Das sagt Jakobus nicht hier. Da gibt es andere Stellen, die das sagen. Zum Beispiel, dem widersteht fest im Glauben. Sagt, nein, ich vertraue auf Gott, ich will nichts zu tun haben mit diesen Einflüsterungen des Feindes, ich verlasse mich auf Gott. 1. Petrus 5, Vers 8. Indem ich das Wort Gottes nehme, sagt er, im Wort Gottes steht geschrieben, ja, indem ich mich bei dem Herrn Jesus verstecke, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, und da kann mir niemand was anhaben. Also wenn ich mich zu Gott wende, manchmal muss man fliehen, fliehe die Lüste der Jugend. Manchmal besteht der Widerstand im Fliehen. Also, dem Teufel widerstehen. Dann das Nächste, naht euch zu Gott. Jetzt also ins Gebet gehen. Ins Gebet gehen, naht euch zu Gott, dann wird er sich zu euch nahen. Was heißt das? Ist er denn nicht die ganze Zeit nahe? Doch, er ist die ganze Zeit nahe. Aber ich fühle ihn nicht, ich brauche ihn nicht fühlen. Steht nicht in der Bibel, dass man Gott fühlt oder sieht oder hört oder schmeckt oder betastet. Ich brauche ihn nicht fühlen, aber er ist nahe. Aber was heißt dann das hier? Naht euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Das ist hier im Sinne von, dann wird er da sein mit seiner Erhörung. Dann ist er zur Stelle, heißt es. Komm zu mir, dann bin ich zur Stelle. Bitteschön, hier bin ich. Brauchst du mich? Gut, jetzt bete und ich bin da, ich bin bereit, dir zu helfen. Also mit seiner Hilfe ist er dann nahe. Ja, und dann säubert die Hände, ihr Sünder. Hier werden die Christen sogar Sünder angesprochen, weil sie in Sünde irgendwie an Sünde festgehalten haben. Jakobus spricht hier praktisch, er spricht aus dem Leben. Er sagt, wenn du in der Sünde lebst, dann nenne ich dich Sünder, obwohl du Christ bist. Aber ich nenne dich Sünder. Du musst deine Hände waschen, dann wirst du wieder sauber. Die geistlichen Hände natürlich. Wir haben unsere Hände beschmutzt mit Sünde. Und viele Sünden tut man mit den Händen. Viele Sünden. Manchmal ist auch der Mausklick mit der Hand eine Sünde. Denen, die ihre Herzen ihm weihen, das ist das Nächste. Das Nächste ist, ihre Herzen ihm weihen. Reinigt eure Herzen, oder im Griechischen, weiht eure Herzen. Das heißt, bringt eure Herzen als Opfer zu Gott. Ihr Menschen mit zwei Seelen, hier spricht der Jakobus diese Christen als doppelherzig an. Also ihr habt zwei Herzen oder zwei Seelen, ihr seid gespalten. Unentschlossen heißt das, ihr Unentschlossenen, ihr Wankelmütigen. Das sollt ihr nicht sein. Seid nicht wankelmütig, sondern seid mit ganzem Herzen. Gott will solche, die ganzherzig sind. Psalm 119 wurde heute schon erwähnt. Psalm 119, Vers 113. Ich hasse die Doppelherzigen, sagt der Psalmist. Ich hasse die Menschen, die zwei Herzen haben. Mit einem Herzen da in der Welt und mit dem anderen Herzen fromm sein. Nein, das will er nicht. Gott will uns ganz haben. Und dann, seid elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Trauer. Was soll denn das? Sollen Christen nicht lachen? Sollen sie nur weinen? Nein, natürlich nicht. Aber in dem Moment, wo man erkennt, ich habe gesündigt, da muss man sagen, Herr, ich bin elend und ich darf ruhig, dann darf man wirklich weinen. Besser weinen, als Spaß machen und in der Sünde weiterleben. Oh Herr, ich habe gesündigt, dann darf ich weinen. Es geht nicht um die Tränen, nicht darum, denn nicht das ist das Wichtige. Wichtig ist, dass man erkennt, dass man gesündigt hat. Das meint Jakobus hier. Seid elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Trauer. Das heißt, erkennt, wo ihr steht, liebe Leute, und dann tut Buße. Und wenn ihr Buße getan habt und Vergebung habt, dann könnt ihr euch wieder freuen, ja. Eure Freude verwandelt sich in Niedergeschlagenheit, weil ihr erkennt, dass ihr gesündigt habt. Und jetzt bitte bringt eure Sünde und dann werdet ihr nicht mehr niedergeschlagen sein. Und dann das Letzte hier, demütigt euch vor dem Herrn. Demütigt euch vor dem Herrn. Wie demütigt man sich? Indem man sich erniedrigt, sagt, Herr, ich habe viel zu hoch von mir selber gedacht. Ich war viel zu stolz. Ich habe so eine hohe Meinung von mir gehabt. Herr, ich stelle mich jetzt der Realität. Ich bin einfach zu jeder Sünde fähig und es tut mir so leid, dass ich dir Unehre bereitet habe. Und wenn wir auf diese Weise kommen, dann kann der Herr uns wieder erhöhen. So steht es hier. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Dann wird er euch auch wieder mit Freude füllen. mit seiner Freude füllen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen im Schnellkurs das jetzt durchgegangen, aber ich denke, wir haben verstanden, was Jakobus sagen möchte und worum es ihm geht hier. Es geht, dass das Innere muss in die richtige Verfassung kommen. Dann geht auch die Streitsucht und die Eifersucht weg. Wir wollen hier schließen.